Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Nach der überstandenen ersten Runde im DFB-Pokal ist der VfL Bochum ein bisschen verletzungsgebeutelt. Wir reden darüber, was das bedeutet jetzt auch für die Liga und wo der VfL jetzt noch was tun muss, auch mit der 500.000, die man jetzt bekommt.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum-Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, ja, ein DFB-Pokalspiel, was anmutet wie ein Ligaspiel. Der VfL hat gewonnen, ist eine Runde weiter. Sprechen wir drüber mit VfL-Sportreporter Christian Schürmann von Radio Bochum.
Hallo zusammen.
Und von der WAZ Stefan Döring.
Ich grüße, hallo zusammen.
Mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum und da steht eben jetzt am Ende dieses 2:1 auswärts in Fürth, dieses wirklich beschissene Los überstanden. Wir haben drüber gesprochen. Aber eben auch mit einer Zitterpartie am Ende. Die letzte Viertelstunde war dann doch nichts für schwache Nerven. Wie geht's euch nach dem Spiel? Was nimmt man so mit?
Also erstmal ist mein Tipp aufgegangen. Deswegen schon mal top, sehr gut. ja, es ist ein bisschen ein lachendes, ein weinendes Auge natürlich jetzt am Ende. Auch aus VfL-Sicht. Man ist die Runde weiter, man nimmt das Geld mit, man nimmt die Runde mit. Aber ist natürlich dieses große, ja, Verletzungspech, was einfach sich dann abgezeichnet hat, wo wir gleich natürlich auch noch darüber sprechen werden. Ja, alles in allem stand Fürth gegen Bochum drauf, war Fürth gegen Bochum drin. Es war jetzt nicht das fußballerisch hochklassige Spiel, was wahrscheinlich auch kaum jemand erwartet hat. Es war viel Kampf, es war viel Fight, viel Mentalität, vor allem dann hinten raus, in Unterzahl verletzungsbedingt. Aber man muss hoch anrechnen, dass man es halt geschafft hat, fast eine Viertelstunde in Unterzahl gegen eine wirklich sehr, ja, in Fahrt gekommene Fürther Mannschaft standzuhalten, das 2:1 über die Ziellinie zu bringen. Und von daher muss man jetzt irgendwie gucken, dass man es positiv mitnimmt. Man ist die Runde weiter. Man hat gegen den Ligakonkurrenten gewonnen, was jetzt auch dann direkt für Freitag wahrscheinlich nochmal Aufwind geben wird. Ist auch immer nochmal was anderes, als wenn man im Pokal einen Regionalligisten 9-0 wegschießt. Das ist gut fürs Ego. Aber man muss natürlich jetzt gucken, dass man die Verluste, die man erlitten hat, schnell und gut wegsteckt.
Ja, auf Spiel bezogen muss man es, glaube ich, in 2 bis 3 Teile aufteilen. Also die ersten 45 Minuten. Ich hatte es auch in den sozialen Medien geschrieben. Also ich fand die ersten 45 Minuten wirklich richtig stark, weil, also wir müssen uns ja da erstmal dann drüber unterhalten, was definieren wir als stark. Und als stark definiere ich in dem Fall in den 45 Minuten gegen Fürth, dass sie den Matchplan, den Uwe Rösler und sein Trainerteam um Alessandro Riedle und den anderen Co-Trainern der Mannschaft mit auf den Weg gegeben haben, dass er eben 100% funktioniert hat. Du hast defensiv den Fürthern genau nur die Räume gegeben, die man ihnen geben wollte. Man hat eben nicht den Fehler gemacht, wie Nürnberg zum Beispiel die Woche vorher, auch wenn Nürnberg in Fürth gewonnen hat. Aber wenn man sich das Spiel vor Augen führt, Felix Klaus konnte immer wieder die Tiefe attackieren gegen Nürnberg. Und diese Tiefe hat der VfL gar nicht weggegeben. Und da so den Nürnberger, also so den Fürthern einfach die größte Stärke beraubt. Und da muss man wirklich sagen, das hat wunderbar funktioniert. Du stehst tief im Block, du lässt keine Chancen weg oder gibst keine Chancen weg, machst selber dann das 1-0 und können wir gerne schon direkt die Szene des Spiels aus meiner Sicht betiteln.
Yes.
Szene der Woche.
Die war nämlich für mich tatsächlich einfach das 1-0 in der 25. Minute, weil dort alles aufgegangen ist, wie man sich das im Vorfeld eben zurechtgelegt hatte. Es war von vornherein klar, die Nürnberger stehen, ach die, ich sag die ganze Zeit die Nürnberger.
Da freuen sich die Fürther.
Die Fürther stehen mit vielen Leuten auf der letzten Linie. Das heißt, man versucht es eben in einer Art und Weise mit dem Torhüter in den Spielaufbau zu betreiben. Das hat man an Bochumer oder auf Bochumer Seite gewusst. Dementsprechend attackierte Oliver Olsen früh hoch ins Mittelfeld. Man hat ja 1 gegen 1 über den gesamten Platz gespielt tatsächlich. Läuft sein Gegenspieler früh an, der spielt den Fehlpass. Maxi Wittek erahnt diesen unfassbar großen freien Raum, der dann da war, was typisch für das Fürther Spiel einfach gewesen ist. Der Raum war da, Wittek startet rein, holt sich den Ball, wollte eigentlich auf Tass ablegen, der Ball kommt dann zu Rasmussen, der dann aus meiner Sicht ein großartiges Tor schießt, weil den Schuss mit der Ballannahme, so kriegt auch nicht jeder hin in der zweiten Liga. Also das war genau so, wie es funktionieren sollte. Das war ein Paradebeispiel dafür, wie es hätte weiter funktionieren sollen. Aber dann kommen wir eben zu diesem Punkt, dass der VfL es aktuell noch nicht schafft, über 90 Minuten diesen Matchplan einfach umzusetzen.
Ja, und das hat dann auch mit dem Personalien, mit den Wechseln zu tun, auch einfach, dass viele im Kader noch nicht über 90 Minuten gehen können. Dann jetzt im Spiel gegen Fürth natürlich auch verletzungsbedingt Spieler ausgewechselt werden mussten. Und du hast es schon lobend erwähnt, Olsen rechts, Wittek links haben das sehr, sehr gut gemacht. Timing-technisch, stellungsspieltechnisch immer gelauert, relativ weit vorne, relativ früh dazwischen gegangen. Und das hat dann genauso zum 1-0 geführt. Und da, klar, dass dann irgendwie mal ein Bruch kommt, wenn einer von beiden und dann auch beide irgendwann raus sind, ist ja irgendwie auch klar. Wobei man auch sagen muss, dass ein Jean-Manuel Bom das auch sehr gut gemacht hat. Also das war ein wirklich guter Ersatz dann für Olsen. Natürlich viel zu früh reingekommen und dann natürlich auch noch Pech, dass er sich selber verletzt. Aber wir haben die Innenverteidigung jetzt schon sehr oft gelobt und auch gestern wieder, fand ich, ein sehr solides Spiel gemacht. Steinbrenner vorneweg, aber gestern vor allem in der Defensive die Außenverteidiger wirklich sehr gut. Und dann halt auch der Grund, warum man so lange gegen eine über weite Strecken ja auch spielbestimmende Fürther Mannschaft gut gegengehalten hat, sehr gut verteidigt hat und erst mit den Wechseln dann so ein bisschen die Instabilität reingekommen ist.
Ja, wir haben die Wechselpolitik, das ist bei manchen Fans auch sauer aufgestoßen, zumindest in der Kneipe, wo ich es zum Beispiel gesehen habe, haben sich einige aufgeregt, was wechselst du denn jetzt hier einen Savas und einen Meier in der 75. Minute ein? Das hatte aber durchaus einen Grund.
Ja, genau. Also es wäre einfach das Wechselkontingent erschöpft gewesen. Und Maxi Wittek hatte einen Schlag bekommen, musste behandelt werden, hat dann nochmal auf die Zähne gebissen, hat dann aber dann auch nach dem Spiel in Fürth im Gespräch gesagt, ja, er hat gemerkt, dass da der Knöchel und Wade ein bisschen in Mitleidenschaft und er eben nicht mehr 100% diese Sprintfähigkeit auf dem Platz kriegen kann, wie er sie dann brauchte und wie es der VfL brauchte und dann deswegen für sich gesagt hat, er muss runter, er muss das Beste für die Mannschaft machen. Und dann war Rösler eben dazu gezwungen, das letzte Wechselfenster zu nutzen. Du hast ja 3 Wechselfenster pro Spiel. Das heißt, er hätte natürlich jetzt nur Maxi Wittek auswechseln können und dann Leon Savas dafür bringen. Ja, und dann hätte er aber trotzdem nach der Verletzung vom Bomben nicht mehr wechseln können. Du hättest zwar diesen Wechsel noch offen gehabt, aber das Wechselfenster nicht mehr. Deswegen hat Rösler für sich entschieden, er bringt einen Tom Meier rein, der in Fürth schon eine gute, in Braunschweig schon eine gute Einwechslung hatte, gestern auch nachgewiesen hat, warum er eben gerade Kaderspieler Nummer 12, 13, 14 ist, also seine Einsatzzeiten auch bekommt, hat nach seiner Einwechslung wirklich gut gespielt, souverän gespielt. Und das war einfach die Überlegung, in diesem Moment 2 frische Kräfte zu bringen, weil A, dieses Wechselfenster sowieso genutzt werden musste und dann machst du es halt. Dass sich ein Jean-Manuel Bom danach als zweiter Rechtsverteidiger auch noch verletzt, übrigens dann bei dem sieht's tatsächlich gar nicht so gut aus, also man geht da eher von einer längeren Verletzung aus. Bei Olli Olsen hingegen könnte es sein, dass er für Freitag vielleicht sogar schon wieder reicht. Humpelte ein bisschen durch die Katakomben, aber ist definitiv nicht so schwer verletzt wie Jean-Manuel Bom. Ja, dass der sich dann da verletzt und gänzlich raus muss, das ist dann, ja, so dumm kannst du gar nicht planen. Mhm. Das ist dann leider so.
Ja, und also das ist vollkommen richtig. Und man muss jetzt auch mal sagen, dass in der Vergangenheit zum Beispiel ein Dieter Hecking oftmals dafür kritisiert wurde, zu spät zu wechseln. Also das ist, aus taktischer Sicht war es einfach notwendig. Es war gezwungen auch ein bisschen durch die Maxi Wittek-Verletzung, in Anführungsstrichen. Und von daher, es ist einfach so viel Pech, was dann dazugekommen ist. Das ist, kannst du jetzt nicht planen. Und 75. Minute, der letzte Wechsel, ist jetzt auch nicht utopisch früh. Ne? Das ist die Schlussviertelstunde. Ja, dumm gelaufen.
Ja, der Plan war halt ja auch nicht nach 30 Minuten Olli Olsen rauszunehmen. Ne? Also da machst du dir das erste Wechselfenster ja nach einer halben Stunde schon kaputt. Dann war klar, du hast es schon angesprochen, es sind nicht alle bei 100% aktuell. Du musstest während des Spiels wechseln. Und dann ist eben die letzte Wechselperiode so, dass du dann aus meiner Sicht ja aber auch zwei Spieler gebracht hast, die schlussendlich dazu beigetragen haben, dieses Ergebnis nach Hause zu bringen. Tom Meyer ist ja so zwischen Innenverteidigung und defensivem Mittelfeld immer ein bisschen hin und her gependelt. Leon Savas hat sich kaputt gelaufen auf der linken Seite. Also die haben es ja gut gemacht.
Aber waren das aus eurer Sicht jetzt auch Wechsel oder die beiden Personalien ganz konkret, weil es ja eben kein einfaches Ligaspiel war, sondern ein DFB-Pokalspiel, was durchaus beinahe ja noch in die Verlängerung gegangen wäre und dann, wir wissen alle, was hätte folgen können, also kaputte Bochumer, Elfmeterschießen. In dem Moment die beiden einzuwechseln, mutig oder einfach optionslos?
Also das ist ein Maxi Wittek, Linksverteidiger, angeschlagen, erste Personalie. Da sind gar nicht mehr so viele Optionen. Leon Savas ist ein Linksverteidiger, der auch in der Vorbereitung sich gut gezeigt hat. Ist für mich kein schlechter Wechsel. Es ist jetzt nicht so, als hätte er eine ganze Halbzeit gespielt, sondern es ist dann die letzte Viertelstunde, 20 Minuten mit Nachspielzeit. Ist für mich der richtige Wechsel. Und Tom Meyer, hat Stefan gerade schon gesagt, hat durchaus Berechtigung, unabhängig von dem Fitnessstatus eines Mats Pannewich zu spielen. Also es sind beides Wechsel, die für mich an der Stelle Sinn gemacht haben. Es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, das ist aber jetzt ein Risiko, mit der Führung, mit der Restspielzeit, da jetzt zwei junge Spieler reinzubringen, kann ich voll nachvollziehen. Die Wechsel machen taktisch aus meiner Sicht komplett Sinn. Ich habe da nichts gegen einzuwenden.
Ja, zumal wir dann ja schon bei der Frage sind, im Prinzip ist ja, also ich habe es dann nachgelesen nach dem Spiel, ja, unser Kader ist viel zu dünn. Ja, aber warum empfindet man, dass der Kader zu dünn ist? Du hast natürlich nicht jede Position 1:1 doppelt besetzt, aber du hast in diesem Kader, in den du zusammengebaut hast oder den die Verantwortlichen zusammengebaut haben, haben sie ja nicht nur auf Charakter etc. geachtet und Spielweise geachtet, sondern auch auf eine gewisse Polyvalenz. Und dann ist es natürlich so, dass ein Bomb fürs Mittelfeldzentrum und für den rechte Verteidigerposition spielen kann. Es ist ein Olli Olsen, der Innenverteidiger und rechte Verteidiger spielen kann. Und nichtsdestotrotz gibst du dann Kaspar Kosiewski ab zur Alemannia Aachen. Okay. Aber du planst ja nicht damit, dass sich in einem Spiel beide potenziellen Rechtsverteidiger verletzen. Zumal du dann mit Michael Steinwender jemanden hast, der diese Position beim schottischen Vizemeister fast eine Saison lang auch gespielt hat. Also er kann ja Rechtsverteidiger spielen. Und wenn wir dann auf das Spiel gegen VfL Osnabrück vorausblicken, ist er halt dann diese Option, falls Olli Olsen nicht spielen kann. Also warum dann nicht? Und im Mittelfeldzentrum genauso das Gleiche mit Tom Meyer. Du willst ja deine Talentwerkspieler ins Spiel bringen. Du willst ja, dass sie Einsatzzeiten bekommen. Das Gleiche gilt ja dann am Ende auch für Lasse Isbruch. Und dann musst du eben mit Weitblick im Sommer auch arbeiten. Welchen Spieler traust du welche Entwicklung zu? Und deswegen bekommt Tom Meyer auch die Einsatzzeiten und er zahlt ja mit seiner Spielweise auch zurück. Genauso links auch, linke Verteidigungsposition. Leon Savas hat sich im Sommer durchgesetzt gegen Daniel Kolmo, der dann jetzt zu Waldhof Mannheim verliehen wurde im DFB-Pokal, soweit ich das mitgekriegt habe, gegen Kaiserslautern auch ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz hat sich Leon Savas ja diesen Platz im Kader verdient. Und genau so ist dieser gesamte Kader ja auch zusammengestellt worden. Uwe Rösler wollte eben nicht, dass 30 Leute im Kader stehen oder 28, 29, wie es in der letzten Saison gewesen ist. Weil, auch das darfst du ja nicht vergessen, dann holst du jemanden mit vermeintlicher Qualität, hast aber deinen Stammspieler dann schon. Ja, was machst du denn da mit dem? Dann setzt du deinen Talentwerkspieler auf die Tribüne schlussendlich und der kriegt keine Spielzeiten. Also da muss man, jeder, der jetzt sagt, der Kader ist zu dünn besetzt, der vergisst dann aber dabei, dass du ja hinten dran Leute hast, die du ins Spielen bringen willst. Und dann sind wir eben bei Savas, bei Meyer, bei Isbruch. Und dann jetzt, ja, wie gesagt, auf der Rechtsverteidigerposition kannst du einen Steinwender reinbringen zum Beispiel.
Apropos, da möchte ich André anschließen.
Fanfrage der Woche.
Der macht sich nämlich auch, wie viele von euch wahrscheinlich, Gedanken gerade um einen jungen Mann in Aachen, der da sitzt und denkt, ach Leute, ich hätte doch gekonnt. Kaspar Kosiewski, ja, hat jetzt die Spielzeit natürlich in Aachen, hätte natürlich jetzt auch in der zweiten Liga wahrscheinlich mutmaßlich Spielzeit bekommen. Und André fragt sich, wäre denn jetzt die Leihe noch abbrechbar?
Das ist vertragsabhängig. Ich kenne die Vertragseinzelheit nicht. Ich halte es für ausgeschlossen, dass man einen Kwasniewski zurückholen wird. Zumindest jetzt noch, ja, jetzt. Ne, klar, es passiert schon mal, dass man das in der Winterpause oder was auch immer aus irgendwelchen Gründen macht. Halte ich aber in dem Fall für ausgeschlossen, wenn wir jetzt mal hoffen, dass ein Olsen nicht allzu stark verletzt ist, wonach es ja aussieht. Und wenn ich diese Woche, nächste Woche vielleicht wieder einsatzbereit ist. Und man hat einen Steinwender, der einspringen kann. Und man hat ja auch noch Optionen, Neuzugänge zu verpflichten. Sehe ich da aktuell auch nicht den Bedarf, ihn wieder zurückzuholen. Das wäre auch nicht das Richtige, weil dann ist er hier, dann sind die anderen wieder fit und dann spielt er wieder nicht. Und dann ist die ganze Idee von so einer Leihe auch wieder verflogen. Also halte ich erstmal für ausgeschlossen.
Nein, das wird nicht passieren. Also Kaspar Kosiewski bleibt in Aachen, weil der Kader eben auch diese Option hergibt. Es ist ja nicht nur ein Steinmänner, es ist auch ein, du kannst einen Karademir vielleicht rausschieben oder ziehst einen Maxi Wittek rüber oder ziehst einen Leon Savas rüber. Ich meine, Außenverteidiger ist Außenverteidiger. Natürlich, du hast deine Stärken entweder mit dem linken oder mit dem rechten Fuß, ist nicht optimal, aber der Kader gibt ja Optionen her. Und da jetzt um die Ecke zu kommen und sagen, ja, hättest du Kaspar Kosiewski nicht ausgeliehen. Ja, aber was wäre denn, wenn Bomb und Olsen fit geblieben wären? Ja. Dann hätte Kaspar Kosiewski nicht eine einzige Minute gespielt. So fair muss man ja bleiben. Ja. Und das betrifft eben diese gesamte Kaderplanung. Natürlich kannst du sagen, wenn sich jetzt jemand verletzt, ja, wir haben es doch gewusst. Aber was willst du denn? Willst du ein qualitativ hochwertige 12, 13, 14 Spieler haben? Oder sagst du, ja, uns reicht, sind böse gesagt, Anführungszeichen, reichen uns 11 durchschnittliche Spieler, aber weil wir dann noch das Geld haben, können wir uns noch 6 andere durchschnittliche Spieler leisten und dann haben wir ja noch Talentwerkspieler. Wohin willst du denn gehen? Also du hast jetzt ja einen Kader zusammengebaut, der eine gewisse Leistungsdichte hat, wo du auch aktuell wirklich hinter jedem Einzelnen nach diesen 3 Pflichtspielen schon die Idee erkennen kannst. Du siehst bei Enes Çokay, welche Rolle er spielt. Das Innenverteidiger-Duo Steinwender-Metz, aus meiner Sicht super. Wirklich, gegen Braunschweig schon großartig gespielt, in Fürth. Ich hatte ehrlich gesagt wenig Angst, dass das noch komplett in die Buchse geht. Muss ich gestehen, auch wenn Fürth 20, 25 Minuten einen Ball nach dem anderen reingeflankt hat. Aber die beiden haben es halt super geklärt. Also da bist du bist ja dabei, oder du siehst jetzt nach 3 Spielen schon, welche Ideen die Verantwortlichen bei einzelnen Spielern hatten. Und übrigens auch bei Chris Rasmussen. Chris Rasmussen, die Hütte macht nicht jeder. Ja. Und so, ja, so funktioniert dann halt schon eine Kaderplanung, auch mit Weitsicht, wenn du deine Talentwerkspieler auch mit einbindest.
Um nochmal auf die letzten 15, 20 Minuten zu sprechen zu kommen und dann aber auch endlich mal mit DFB-Pokal erstmal Schluss. Das war ja schon, also ich habe es gerade schon gesagt, nichts für schwache Nerven. Es wurde auch mächtig laut in der Kneipe, wo ich es gesehen habe. Da hat Christian eine Idee zu.
Hot Take der Woche.
Das ist eigentlich das erste diese Saison? Ich weiß es gar nicht.
Nee.
Ihr hattet schon jetzt, ne? Okay. Ja. Mein Hot Take ist, ich bin kein Fan von Unterzahlsituationen. So. Aber ich glaube, wenn der VfL nicht in Unterzahl geraten wäre, wäre das Ding noch in die Verlängerung gegangen. Ich glaube, die.
Klingt erstmal paradox.
Ja, genau. Ich denke aber, die Unterzahl hätte nicht länger gehen dürfen als 15 Minuten. Ich glaube, dann wäre irgendwann Schluss gewesen, auch mit den Kräften. Aber ich glaube, genau diese Viertelstunde hat es nochmal den Push gegeben, hinten alles reinzuwerfen. Es waren ja wirklich teilweise dann 10 Mann im eigenen 16er. Es war ja wirklich eine Mauer, eine blaue Mauer. Und ich glaube, auch vorher vorbildliches Defensivverhalten, aber irgendwann, wenn wirklich eine Mannschaft 25, 30 Minuten nur auf dein Tor spielt, fällt auch mal einer rein. Ich glaube aber, dass gestern, und dabei hat sich dann zum Beispiel auch ein Bomben überhaupt erst verletzt, alles reingeworfen wurde. Und ich glaube, dass diese Unterzahlsituation nochmal den nötigen Push gegeben hat. Ich will der Mannschaft jetzt nicht den Willen abschreiben, dass sie vorher dann vielleicht, ja, wir ruhen uns mal ein bisschen aus jetzt noch die letzte Viertelstunde. Aber ich glaube, dass diese Unterzahlsituation, ähnlich wie das Tor in der Woche davor, das Spiel nochmal ein bisschen gekippt hat und die Mentalität nochmal ein bisschen angezündet hat. Und das ist ja was, was man immer wieder sieht, wenn eine Mannschaft in Unterzahl durch eine rote Karte oder so gerät, dann fällt nicht direkt das Gegentor. Ne, dann wird erstmal 10% mehr gelaufen von jedem.
Solange bis es eben nicht mehr geht.
Genau, und das ist dann manchmal ist die in der 30. Minute irgendwie eine rote Karte und irgendwann geht es da nicht mehr gut. Aber waren jetzt nur 15 Minuten und ich habe das Gefühl gehabt, dass das nochmal so ein bisschen so 5%, 10% bei jedem nochmal rausgekitzelt hat.
Das halte ich, das ist wirklich ein Hot Take, weil ich sehe es anders. Ich sag, selbst bei 11 gegen 11, also hätte Bomben zu Ende spielen können, hättest du wahrscheinlich sogar noch das dritte Tor gemacht, weil du einen Konter gesetzt hättest.
Ihr könnt gerne zu unseren Hot Takes kommentieren. Dafür sind sie da. Wenn ihr das anders seht, dann schreibt das gerne in die Kommentare.
Sehr gut. Da fliegen die Fetzen.
Ich streite mich gerne.
Das tun sie doch sowieso.
Ja, zweite DFB-Pokalrunde. Wir wissen noch nicht gegen wen. Wird alles noch ausgelost, 5. September.
Traumlos Jeddelo 2.
Oh ja.
Im Marschwegstadion in Oldenburg.
Ja, vorbei.
So, Heidenheim geschlagen. Also das wäre
cool.
Das wäre ein interessantes Duell.
Generell ein kleiner, fände ich. Also rein aus Fußballromantik hätte ich Bock drauf.
Wie wär's mit der Hafenstraße?
Ja, sehr klein.
Ein bisschen Fußballromantik.
Genau.
Ja, knapp 500.000 ist ja immer die Summe, von der gesprochen wird, die einem das als Verein jetzt einbringt. Was heißt das für den VfL konkret? Man hat jetzt bei Vertragsverhandlungen einfach nochmal ein bisschen mehr in der Hand, ne?
Also konkret heißt es, dass das 500.000 ist, die im Budget nicht eingeplant gewesen ist, weil man eben auch gesagt hat, ja, gegen Greuther Fürth kannst du halt nicht damit planen, dass du die zweite Runde erreichst. Das heißt, die Verantwortlichen, Markus Brunschneider, Simon Zoller, Jonas Schlefvogt, haben jetzt eben ein bisschen mehr Spielraum in Vertragsverhandlungen, in Gesprächen mit Spielern, in Gesprächen mit Vereinen. Da geht's ja dann, man möchte ja ganz gerne noch leihen, und dann geht's dann aber auch darum, mit einer Kaufkonstellation zu arbeiten, weil man eben nicht das grundsätzlich machen möchte mit, man leiht einen Spieler, bildet den aus oder beziehungsweise entwickelt den weiter und nächstes Jahr ist er komplett weg. Also es spielt schon eine Rolle, da in irgendeiner Art und Weise mit über die Saison hinaus dann eine Idee zu haben. Und nach der Verletzung von Bomb ist noch klarer, dass du jetzt diesen zentralen Mittelfeldspieler holen wirst, weil Bomb ja nicht nur Rechtsverteidiger ist oder der Backup für Olsen, sondern auch der Backup für Czokaj und für Mats Panewicz im Zentrum. Es ist ganz klar, dass eben dieser Sechser, Achter noch kommen wird. Also eher der Achter, ja, also diese Panewicz-Position. Und dann eben die Position links außen ist häufig genug benannt worden. Also da gibt es nach wie vor für beide Positionen Ideen. Da lässt sich jetzt natürlich mit 500.000 im Rücken zusätzlich, aber ein bisschen anders noch arbeiten.
Nichts hinzuzufügen.
Okay. Dann blicken wir auf Osnabrück. Es ist eine einigermaßen kurze Woche für den VfL, was jetzt mit dem Verletzungspech zuletzt vielleicht gar nicht mal so gelegen kommt. Also weniger Zeit zum Auskurieren auch nochmal. Wer steht denn Freitagabend gegen Osnabrück beim Heimspiel überhaupt zur Verfügung? Oder vielleicht andersrum, wer nicht? Ich glaube, die Liste ist kürzer zum Glück.
Ja, also auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen wird Bomb. Also nochmal, ich habe es ja gerade schon gesagt, da geht man eher von mehreren Monaten aus als Tagen. Bei Olli Olsen wird es wahrscheinlich eng. Also dadurch, dass wir halt diese kurze Woche haben, man darf ja nicht vergessen, heute Aufnahmetag Montag gab es nur dieses Regenerationstraining. Die Mannschaft ist auch gar nicht draußen gewesen. Es waren nur die drei Torhüter, also Timo Horn nicht, sondern die drei Ersatztorhüter plus Philipp Strumpf auf dem Platz. Und Sissoko hat seine Runden gedreht, aber der spielt ja sowieso keine Rolle in irgendwelchen Planungen. Also es ging heute wirklich darum, Regeneration, Match nochmal angucken, nochmal Videostudium zu betreiben etc. Und dann muss man jetzt halt sehen, wie schnell die einzelnen Jungs wieder fit werden. Also Maxi Wittek mache ich mir keine Gedanken, der wird am Freitag auf dem Platz stehen und dann geht's halt darum, was passiert mit Olsen. Wie ersetzt du ihn? Also machst du es mit Steilenwender? Versuchst du einen der Linksverteidiger auf rechts zu schieben? Löst es nochmal irgendwie anders? Das sind so dann wahrscheinlich die Dinge für die nur drei Trainingstage, die du bis zum Spiel haben wirst. Viel Probleme, viel Inhalt für wenig Zeit, zumal der VfL Osnabrück ja dadurch, dass sie im Pokal jetzt nicht gespielt haben. Sie haben ja die Bayern und die Bayern haben im Supercup gespielt. Das heißt, Osnabrück hatte spielfrei, kommen ausgeruht in dieses Spiel, ist suboptimal.
Ja, einer der spielen wird, ist Philipp Hofmann. Da lege ich mich fest. Und ich sage auch, er wird treffen. Einfach um den Streak am Leben zu halten. Wenn man jetzt auf Osnabrück guckt, das ist rein nach den Zahlen her eigentlich eine Mannschaft, wo man gerne mal ein Tor schießen kann und auch zwei. Lass mich jetzt nicht lügen, 7 Tore in den ersten 2 Spielen kassiert. Auf dem Papier eigentlich eine Pflichtaufgabe, aber zum Beispiel auch 3 Tore gegen Heidenheim geschossen. Darf man auch nicht unterschätzen. Und vor allem, jetzt ist es der 3. Spieltag. Gut, die sind 18. Ja, ist kein guter Saisonstart für Osnabrück. Sollte man aber jetzt auch noch nicht zu sehr abstempeln oder zu überbewerten, dass das jetzt ein einfacher Gegner wird. Ich glaube trotzdem, so wie die Offensive im Moment läuft, so wie Philipp Hofmann drauf ist, gebe ich jetzt schon mal den Tipp ab, dass mindestens ein Tor von Philipp Hofmann fallen wird. Und ich bin immer noch großer Fan von der Defensive. Jetzt leite ich das Tippspiel hier schon ein. Das ist ja,
Sekunde mal. Mein Gott. Über einen haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ist denn eigentlich mit Gerrit Holtmann, der ja nicht aktuell ausgefallen war, sondern gar nicht erst mit dabei war?
Gerrit hat heute da beim Spielersatztraining beziehungsweise bei den Dehn- und Kraftübungen, die man in diesem neuen Kraftzelt ja heute gemacht hat, war er dabei. Also ist jetzt kein Komplettausfall. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn es der Kader anders hergegeben hätte, beziehungsweise wenn er dringend nötig gewesen wäre zu spielen, hätte man ihn auch mitnehmen können. War jetzt vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, war vielleicht von ihm auch eine Vorsichtsmaßnahme. Da muss man ja auch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen ihm und Trainer. Ne? Also wer ist da wirklich vorsichtiger? Der wird, glaube ich, zur Verfügung stehen, wenn da jetzt nicht nochmal ein großer Rückschlag kommt. Ja, aber ob er dann spielen wird, ist die andere Frage, weil Rasmussen hat es auf der Seite wirklich gut gemacht. Du hast mit Alessandro Grimaldi jemanden da hinten dran, der auch seine Spielzeit bekommen soll. Und ich finde übrigens, dass du bei ihm schon auch jetzt nach den ersten 3 Pflichtspielen siehst, wofür wir hier vor ein paar Tagen oder Wochen noch richtig einen draufgekriegt haben, als wir gesagt haben, Jungs, mal ein bisschen auf die Bremse treten. Ja, gute Vorbereitung gespielt, aber Zweitliga-Fußball ist nochmal ein bisschen was anderes. Siehst du bei ihm schon, aber er macht seine Sache trotzdem ordentlich. Und da hast du ja 2 Leute auf der Seite, die durchaus eine Rolle spielen können.
Ja, vielleicht nicht über 90 Minuten jeweils, aber dann ergänzt man sich gut. Und ich glaube, das ist auch im Moment eine gute Lösung und vielleicht auch eine der Positionen, wo man noch am wenigsten diesen Qualitätsverlust hat. Vielleicht auch, weil Gerrit Holtmann noch nicht bei 100% ist, sonst sähe das vielleicht anders aus. Trotzdem die linke Seite eigentlich, egal in welcher Besetzung, gefährlich.
Wobei nichtsdestotrotz sieht man durch Holtmann halt schon, warum für diese Position noch jemand gesucht wird. Ja. Ne? Weil Rasmussen halt nicht der klassische Linksaußen ist, sondern eher auf der rechten Seite zu Hause. Aber du hast jetzt gegen Fürth gesehen, dass er da schon auch einen Impact hat.
Ja, und ein Holtmann halt auch bei Beweisstück A halt auch einfach mal ausfallen wird. Das ist halt einfach, man plant damit, es ist einfach so.
War es ja auch so.
Es ist einfach, es ist einfach so.
Okay, wenn wir zum Tippen kommen, Christian, ich habe ein 4-0 rausgehört.
nein, 3-0. Ui. 3-0.
Ja, gut.
Komm mal raus.
Ich sag, dass sie wieder die Null halten. Werden, weil es in der Offensive eben noch nicht komplett rund läuft, weil sie ihren Matchplan nicht über 90 Minuten umsetzen können, weil Berkantas nicht so ins Spiel gebracht wird, weil die Außen noch nicht so ins Spiel gebracht werden, bleibe ich dabei, dass nur ein Tor fällt. Aber wer 1-0 gewinnt, holt auch die 3 Punkte.
Ja.
Also ich habe übrigens gestern so ein bisschen schmunzelnd gesagt, man spielt Schalke-esk aus der letzten Vorrunde.
Stimmt.
Ja, war auch erfolgreich.
Ja.
Aber also nochmal da, was willst du denn als VfL-Fan? Willst du erfolgreich sein oder willst du schönen Fußball? Im Idealfall beides zusammen. Keine Frage, ich gucke auch lieber ein hochattraktives Offensivspiel, aber sorry, du hast in 3 Pflichtspielen, hast du 2 Gegentore kassiert, 3 geschossen, also es ist jetzt ja nicht verkehrt, was da auf den Platz gebracht wird. Bei allen Abstrichen, die man offensiv machen muss, aktuell.
Ja.
Aber so zu tun, als wäre das eine Schrottmannschaft, wie das von einigen schon wieder dann auch gemacht wurde, jetzt nach Fürth. Yeah, kannst du Glück haben, etc. Füllen wir jetzt hier nicht nochmal aus. Aber ich bleib dabei, der Kader ist gut zusammengestellt, die Mannschaft ist gut und da wird man den Weg eben vernünftig gehen.
Das kann der gemeine VfL-Fan gut. Auch mal meckern, aber gehört auch dazu beim Fußball.
Ich habe den Eindruck, es wird ein bisschen zu viel gemeckert, aber das ist anders.
Das Hot Take vielleicht für eine andere, für die nächste Folge.
Ich weiß nicht, ob das so
mal
hot
gucken.
Ist.
mein Tipp wäre dann noch 3-1 einfach.
So. Kein 2-0, kein 2-1, wow.
Kein 2-1, ja. Ich habe irgendwie zu oft auch 2-1 in letzter Zeit gesagt. Gut, liebe VfL-Fans, genug gelabert für heute. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.